Guten Morgen zusammen. Ich habe uns heute eine wunderschöne, kurze Geschichte aus dem Alten Testament. Habe es überschrieben mit Gib Jesus deine Gefäße. Sind 7 Verse aus 2. Könige 4, Vers 1 bis 7. In unserer Bibel auf der Seite 548. Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder der Propheten zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. So weißt du, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu eigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause, denn einen Ölkrug. Er sprach: Gehe hin und bitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße und derselben nicht wenig, und gehe hinein und schleuß die Tür hinter dir zu mit deinen Söhnen und gäuß in alle Gefäße, und wenn du sie gefüllt hast, so gib sie hin. Sie ging hin und schloss die Tür hinter ihr zu mit ihren Söhnen, die brachten ihr die Gefäße zu, so goss sie ein. Und da sie die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Lange mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stund das Öl. Und sie ging hin und sagte dem Mann Gottes an. Und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Gehe hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne, nähret euch von dem Übrigen. Die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, handelt ungefähr 800 bis 900 Jahre vor Christus. Es wird von einer Frau gesprochen, deren Namen nicht genannt wird. Das heißt, es handelt sich um eine Frau, die unbekannt war. Sie war nicht berühmt und sie war für die Zeit, in der sie gelebt hat, offensichtlich auch nicht wichtig. Aber dennoch redet die Bibel von dieser Frau, von dieser namenlosen Frau. Und die Geschichte beginnt mit dem Schrei der Verzweiflung. Mein erster Punkt, der Schrei der Verzweiflung. In Vers 1 lesen wir: Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder des Propheten zu Elisa. Das heißt, die Frau schrie aus Verzweiflung zu Elisa und damit auch zu ihrem Gott. Die Frau flehte zu Gott, so fängt die Geschichte an. Und weil die Frau laut zu Gott um Hilfe geschrien hat, weil sie in Verzweiflung zu Gott gerufen hat, deshalb hat sie später den Segen Gottes erfahren. Und ich frage dich und mich: Was muss in unserem Leben passieren, dass wir zu Gott schreien, zu Gott rufen? Wann hast du das letzte Mal mit Tränen in den Augen gebetet, weil die Situation, in der du warst, so schlimm war, dass du nicht mehr aus noch ein wusstest? Wann hast du zum letzten Mal inbrünstig zu Gott gefleht und ihm gesagt: Ich kann nicht mehr. Ich bin absolut am Ende. Herr, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Und du liegst auf Knien als Zeichen der Demut und Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott. Wie oft beten wir ohne Emotionen, ohne wirkliche Ernsthaftigkeit? Das geht mir selber oft so. Wir beten, aber wir erwarten eigentlich keine Hilfe von unserem Gott. Wir beten, aber wir versuchen selber einen Ausweg zu finden. Wir beten, aber eigentlich vertrauen wir Psychologen, Ärzten, einflussreichen Menschen, Menschen, die Geld und Macht haben, und wir erwarten nicht, dass Gott wirklich Wunder tut und wirklich eingreift. Ich will nicht damit sagen, dass wir nicht zu einem Arzt gehen sollen, aber die Frage ist doch: Woher erwarte ich meine Hilfe? Wisst ihr, es kommt sehr darauf an, mit welcher Ernsthaftigkeit wir zu unserem Herrn gehen. Denn unser Herr durchschaut uns. Er kennt uns doch. Er weiß doch um unsere Motivation. Und er weiß, ob wir verstanden haben, dass nur er uns helfen kann. Gott durchschaut unser Herz, unsere Gedanken und Motive. Und hier ist eine Frau, die zu Gott schreit, weil sie verstanden hat, jetzt kann nur noch mein Herr helfen. So fängt die Geschichte an. Eine Frau, die von ganzem Herzen Gott sucht, voller Verzweiflung zu Gott schreit. Wenn du an dem Punkt bist und so rufst, dann fallen alle Masken ab, aller Stolz, alle religiöse Fassade, alle falsche Einbildung. Weil ich weiß, ich bin jetzt nur noch auf die Gnade Gottes angewiesen, auf seine Liebe. Wer so ruft, der weiß, dass er Gottes Eingreifen nicht verdient hat. Er weiß auch, dass Gott seine Kinder nicht im Stich lässt. Und so rufst du zu deinem Herrn, voller Inbrunst und Ernsthaftigkeit. Als das Volk Israel in Babel gefangen war, weil sie Gott ungehorsam waren, also sie waren sogar selber schuld, da sagte Gott seinem verzweifelten Volk durch den Propheten Jeremia folgendes, Jeremia 29, Vers 13 bis 14, ihr werdet mich suchen und finden, denn so ihr mich, und jetzt kommt es, von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will euer Gefängnis wenden und euch sammeln aus den Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wiederum an diesen Ort bringen, von denen ich euch habe wegführen lassen. Gott hört den Schrei der Verzweiflung seiner Kinder, weil es seine Kinder sind. Gott hilft uns gerne, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen und bereit sind, allen Stolz, allen Hochmut, alle eigenen Wege einfach abzulegen, weil es nicht funktioniert. Mein zweiter Punkt, Gottes Herz für die Armen und Namenlosen. Ich habe schon erwähnt, in unserem Text geht es um eine Frau, die arm war und deren Namen wir nicht einmal kennen. Sie war unbekannt. Wisst ihr, der Schöpfer Himmels und der Erdens kümmert sich um die Armen, um die Namenlosen, um die Nobodies, um die Ausländer, um die Unwichtigen, um die Unedlen, sagt die Bibel. Und Paulus sagt zu den Korinthern, als er sieht, wie sie in der Gemeinde sind, in 1. Korinther 1, 26 bis 29, seht an, liebe Brüder, er sagt, schaut euch gegenseitig an, euren Beruf, nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden machte. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden machte, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, auf das da nichts ist, das Unedle vor der Welt und das Verachte hat Gott erwählt und dass da nichts ist, dass er zunichte machte, was etwas ist, auf das ich kein Fleisch rühme. Für Gott ist alle Weisheit, alles Geld, aller Erfolg, jede Stellung in der Gesellschaft, alle Macht einfach überhaupt nichts wert. Das ist eine ganz wichtige Lektion für uns in unserem Leben. Und Gott liebt es, das zunichte zu machen, was etwas ist und etwas gilt und die Menschen beeindruckt. Und warum tut das Gott? Auf dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Keiner hat das Recht, sich auf das etwas einzubilden, was Gott ihm geschenkt hat. Glaube ja nicht, dass du etwas Besonderes bist, weil du in dieser Welt etwas erreicht hast. Vor Gott ist das alles nichts wert. Haben wir das verstanden? Deshalb pass auf, dass sich diese Welt nicht verblendet und zu falschen Prioritäten verführt. Deshalb sagt Jesus in Markus 10, 25, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Warum ist das so? Weil der Reichtum dazu führt, dass Menschen ihr Leben nur für diese Welt investieren und dabei vollkommen vergessen, dass das, was sie sammeln, überhaupt nichts wert ist. Und wenn ein Reicher nur für seinen Reichtum gelebt hat, dann kommt er am Ende seines Lebens trotz allem Reichtum in die Hölle. Und das ist schlimmer, als wir uns irgendetwas auf dieser Welt vorstellen können. Wir können das doch in Lukas 16 ab Vers 19 in der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus nachlesen. Deshalb sagt die Bibel, weil sie das weiß, dass alles um uns herum am Ende nichts wert ist, in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, habt nicht lieb die Welt, sie täuscht euch. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, alles, nämlich des Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Diese Welt mit ihrer glitzernden Fassade, mit ihren großen Videowänden, die geprägt ist von Geld und Lust und Macht und Show, hält nie, was es sie verspricht. Und trotzdem ist es eine gewaltige Verführung für uns, weil wir davon geblendet werden. Nichts ist verlogener als das Vergnügen und der Genuss, den dir diese Welt verspricht. Nichts ist verlogener. Deshalb sind die meisten Menschen, die heute Jesus finden, Leute, die Probleme haben, die an dieser verlogenen, glitzernden Fassade gescheitert sind. Menschen mit Depressionen, kaputten Familien, zerrütteten Ehen, Menschen mit Selbstmordabsichten, die durch dunkle Täler gegangen sind. Deshalb sagt Jesus zu Zachäus in Lukas 19, 10, denn des Menschensohn ist kommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus sucht und errettet die Verlorenen, die am Leben gescheitert sind. Menschen, für die diese Gesellschaft keinen Platz mehr hat. Menschen, die in dieser Gesellschaft keinen Wert mehr haben. Zum Glauben kommen nicht die, die alles wissen und alles können und viel Geld haben, weil diese Menschen blind sind für ihre eigene Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit und sie merken gar nicht, dass sie ihr Leben für nichts hergeben. Für etwas, was am Ende vollkommen wertlos ist. Für Gott sind die Armen, die Mittellosen, die Kranken, die Gescheiterten genauso wertvoll wie die Reichen und Mächtigen. Deshalb kümmert sich unser Herr um die Namenlosen, um die Nobodies. Er interessiert sich für die Armen. Er schaut nach den Menschen, die ihn suchen und zu ihm rufen. Dabei ist es nicht so, dass Gott kein Interesse an den klugen, reichen und mächtigen hätte. Aber die klugen, reichen und mächtigen interessieren sich meist nicht für Gott, weil sie vollkommen verblendet, irregeleitet und dumm sind. Logischerweise interessiert sich Gott für alle Menschen in gleicher Weise. Aber Gott erbarmt sich vor allem über die Menschen, die ihn suchen, die verzweifelt sind, die nichts gelten, so wie diese namenlose Frau in der Geschichte. Oder schauen wir uns doch die Jünger Jesu an, was das für Leute waren. Das waren Fischer, keiner hatte studiert, sie waren Handwerker, einfache Leute. Und was hat Gott mit diesen Leuten gemacht? In Apostelgeschichte 2 hat Petrus eine Predigt gehalten und 3000 Menschen kamen zum Glauben. Und in Apostelgeschichte 4 lesen wir, wie sich die Obersten und Ältesten des Volkes Israel über die Vollmacht und Freudigkeit des Petrus und Johannes wunderten, weil sie wussten, steht dort, dass es ungebildete, ungelehrte und einfache Laien waren. Die hatten aus ihrer Sicht doch eigentlich gar keine Ahnung. Gott nutzt einfache Menschen, die wissen, dass sie ohne den Herrn nichts tun können, um dann Gewaltiges zu tun. Er benutzte den einfachen Mönch Martin Luther, um die Reformation zu bewirken und uns die Bibel zu bringen. Und Gott benutzt Menschen, denen klar ist, dass sie ohne Jesus nichts tun können. Menschen, die sich als leere Gefäße, wie in unserer Geschichte, ganz Gott zur Verfügung stellen und alles von ihm erwarten. Und dann kommt, ist mein dritter Punkt, konfrontiert mit plötzlichen, unerwarteten Schwierigkeiten. Ich lese den Vers 1 in unserem Kapitel, 2. Könige 4,1. Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder der Propheten zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. So weißt du, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu eigenen Knechten. Die namenlose Frau hatte einen gottesfürchtigen Mann. Er gehörte zu den Propheten. Und dieser Mann starb plötzlich und unerwartet. Und so war die namenlose Frau mittellos. Und weil diese Frau zusammen mit ihrem Mann Schulden gemacht hatte, kam der Schuldherr zu ihr und drohte ihr an, ihre beiden Söhne wegzunehmen als Ausgleich für die Schulden, damit ihre Söhne als Knechte für ihn gearbeitet haben. Schrecklicher konnte es der Frau gar nicht gehen. Eine Frau verliert ihren Mann und aufgrund ihrer Schulden ist sie in der Gefahr, alles zu verlieren. Ihre beiden Kinder und alles, was sie hatte. Wisst ihr, wir können uns noch so sicher fühlen in unserem Leben. Über Nacht kann bei jedem von uns, bei dir und mir etwas passieren, dass du nichts mehr hast. Über Nacht kann alles, was du hast, auf dem Spiel stehen. Wir sind ja heute gegen alles Mögliche abgesichert. Aber auch wir wissen nie, was auf uns zukommt, was dein Leben vollkommen in Frage stellt und dir alles wegnimmt, was du hast. Krankheiten, Katastrophen, Verleumdungen, Ungerechtigkeiten können dir alle Sicherheiten aus der Hand schlagen. So wie bei dieser namenlosen Frau. Und was macht die Frau? Sie macht das einzig Richtige, was wir in so einer Situation tun können. Denn es gibt in dieser Welt keine Hoffnung, außer dass wir zum allmächtigen Gott gehen. Haben wir das verstanden? Wenn wir nicht zu Gott schreien, ist alles, was wir tun, sinnlos. Egal wie viel du besitzt und egal was du hast, weil der Einzige, der dir helfen kann, ist der allmächtige Gott. Und jetzt lesen wir in unserem Text etwas sehr Wichtiges. Gott nutzt das Wenige, was wir haben, wenn wir es ihm geben. In Vers 2, Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause, denn einen Ölkrug. Die namenlose Frau geht zu Elisa, dem großen Propheten Gottes, der im Namen Gottes zu ihr redet. Und wisst ihr, der Herr kann immer antworten, indem er uns etwas schenkt, was wir vorher nicht haben. Er kann Manna vom Himmel schicken, so wie dem Volk Israel. Er kann unser Konto über Nacht auffüllen. Er kann unser Gebet direkt beantworten und unser Problem einfach wegnehmen. Das kann unser Herr alles tun. Aber häufig nutzt unser Herr das Wenige, was wir haben, dass wir es ihm geben, damit er uns dadurch helfen kann. So wie bei dieser Frau. Die Frau sagt zu Elisa: Deine Magd hat nichts im Hause, denn einen Ölkrug. Denn Gott nutzt das Wenige, was du hast, wenn du es Gott zur Verfügung stellst. Vielleicht sagst du, ich habe doch nichts. Ich habe keine gute Ausbildung, ich kenne die Bibel nicht, ich bin nicht begabt, ich habe kein Geld. Aber Gott will ganz bewusst das Wenige, was du hast, für sich nutzen. Wisst ihr, Gott braucht nicht das Große, das Begabte, das Perfekte. Gott braucht das Unscheinbare, das Wenige, das Mangelhafte und das Kleine. Das will unser Herr nutzen. Elisa fragt die Frau, sage mir, was hast du im Hause? Und die Frau sagt ihm, deine Magd hat nichts im Hause, denn einen Ölkrug. Und in dem Ölkrug waren wahrscheinlich nur noch ein paar Tropfen Öl. Das erschien der Frau vollkommen wertlos. Aber es war das Letzte, was sie hatte. Sonst hatte sie wirklich nichts mehr. Und das Letzte, was die Frau hatte, nutzte Gott, um sie dadurch zu beschenken. Wir sehen dieses Prinzip überall in der Bibel. Mose hatte nach seiner Karriere beim Pharao alles verloren und er war 40 Jahre Schafhirte. Und als Gott den Mose aus dem brennenden Dornbusch heraus berufen hat, sein Volk aus Ägypten zu führen, da sagt Mose zu Gott, dass er nicht reden kann und dass er nichts hat, womit er seinen Auftrag umsetzen kann. Und Gott fragt den Mose, was hast du in der Hand? Und Mose sagt, einen Stab, einen Hirtenstab. Und Gott nutzt diesen Hirtenstab, um Wunder zu tun, um eine Weltmacht Ägypten in die Knie zu zwingen. Und Mose tut alle Wunder, die er vor Gott wirkte, mit diesem Stab. Könnt ihr nachlesen. Oder Lukas 5, wo es um den Fischzug von Petrus ging. Petrus hatte die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann lesen wir in Lukas 5, Vers 5 bis 6. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Wisst ihr, der Herr hätte auch die Fische vom Himmel schicken können. Aber Jesus nutzt Petrus und sein Boot und sein Netz, um viele Fische zu fangen. Petrus musste Jesus gehorsam sein und auf sein Wort hin hinausfahren auf den See, obwohl er die ganze Nacht vorher nichts gefangen hatte. Und unser Herr antwortet gewaltig, indem er das gebraucht, was Petrus hatte, um ein großes Wunder zu wirken. Oder Matthäus 14, ab Vers 13, wo uns berichtet wird, wie Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer mit Frauen und Kindern, das heißt circa 20.000 Menschen, satt gemacht hat. Auch hier mussten die Jünger Jesu das geben, was sie hatten. Und sie hatten 5 Brote und 2 Fische. Und am Ende lasen sie 12 Körbe auf mit dem, was übrig geblieben war. Wieso braucht unser Herr die lumpigen 5 Brote und 2 Fische, um sein Wunder zu tun? Jesus hatte 99,9% zum Wunder beigetragen. Und nur ganz wenig kam von den Jüngern. Warum müssen die Jünger das, was sie haben, Jesus geben? Jesus sagt ihnen, bringt mir, was ihr habt, gebt mir, was euch gehört. Dieses Prinzip gilt auch für uns heute. Gott will das, was du hast, für sich haben, damit er es nutzen kann. Das wenige Geld, die wenige Zeit, die wenige Kraft, dein begrenztes Wissen. Jesus will, dass du ihm das gibst, was du hast, damit er viel daraus machen kann. Aber ohne deinen Beitrag geht es nicht. Ohne diesen Glaubensschritt geht es nicht. Ohne deine Bereitschaft kann dich Gott nicht sehen. Fang einfach klein an. Das ist unser großes Problem. Unser Herr fragt dich und mich heute, was hast du? Was kannst du? Der Herr will es nutzen. Ich werde nie vergessen von einer älteren Frau, manche kennen sie von uns, die mir erzählt hat, dass sie immer wieder mit dem Bus in einen Park fährt und auf eine Bank sitzt und wartet, bis jemand kommt und sich zu ihr setzt. Und dann erzählt sie dieser Person von Jesus. Und dadurch haben viele Menschen zu Jesus gefunden. Ich habe mir die Bibelverse dieser Frau kopiert, die sie den Leuten immer wieder vorliest, die sie auf einem Zettel hatte und zum Teil auswendig lernt. Es ist unglaublich, was Gott aus wenigem machen kann, wenn wir es Gott zur Verfügung stellen. Gott nutzt das Wenige, was wir haben, wenn wir es ihm geben. Verstehen wir dieses Prinzip? Es ist so einfach. Und hier haben wir eine Frau, die nur noch einen Ölkrug hatte, der ganz sicher nicht voll war. Und Elisa sagt ihr, gib das Letzte, was du hast, damit es Gott segnet und vermehrt. Gott will uns so gerne nutzen, aber wir wollen das Letzte, was wir haben, nicht hergeben. Wir wollen es für uns behalten, obwohl wir am Ende unseres Lebens doch alles hergeben müssen. Gott will uns so gerne nutzen, aber wir sind so verhaftet in dem, was diese Welt zu bieten hat, dass wir einfach keine Zeit haben. Unser Leben ist verstopft mit Müll. Das ist bei jedem von uns so. Es ist verschmutzt mit der Sünde. Unser Leben ist voll von Dingen, die uns keinen Platz mehr für Jesus lassen. Wir haben verstopfte Herzen, verstopfte Gedanken, verstopfte Häuser. Alles ist verstopft mit Müll und Dingen, die nicht so wichtig sind, als für Jesus zu leben. Lesen wir weiter in unserem Text, in Vers 3, 2. Könige 4,3, er sprach, gehe hin und bitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße und derselben nicht wenig. Jetzt soll also die Frau auch noch zu den Nachbarn gehen und leere Gefäße holen. Sie soll die Nachbarn stören, um Gefäße zu holen, obwohl sie doch nur einen Krug mit Öl hatte. War das nicht lächerlich und peinlich? Was denken denn da die Leute? Der Herr sagt uns, mach das. Sei ein Zeugnis, rede von mir. Und wir sagen, nein, das kann ich nicht. Ich schäme mich, es ist mir peinlich. Das will ich nicht. Es ist schon seltsam. Der Herr macht dir das Angebot, dich zu segnen, deine schwachen Anfänge zu nutzen, deine Unvollständigkeit zu gebrauchen. Er macht das Angebot, dich zu erfüllen und du willst es nicht. Wir wissen, dass das Öl ein Bild für den Heiligen Geist ist. Unser Herr will gerne mit seinem Geist jeden Raum deines Lebens ausfüllen. Er will dich mit seinem Geist in Besitz nehmen. Er will dich segnen und zu seiner Ehre gebrauchen. Aber du hast deinem Herrn nur die Abstellkammer übrig. Das Problem ist doch, dass unser Herr so wenig Raum in unserem Leben hat. Lieber arbeiten wir an etwas, was vergänglich ist, als dass wir uns Zeit zum Bibellesen und Beten und von unserem Herrn nehmen. Später in Vers 6 fragt sie ihren Sohn, ob es noch mehr Gefäße gibt. Und er sagt ihr, nein, das war das letzte Gefäß. Und die Frau bedauert, dass sie nicht noch mehr Gefäße gesammelt hatte. Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn wir auf unserem Sterbebett liegen. Aber ich bin mir sicher, dass wir nicht sagen werden, ich habe zu viel gebetet, ich habe zu viel die Bibel gelesen, ich habe zu viel gespendet, ich habe zu vielen Menschen von Jesus erzählt, ich hätte mehr Geld für mich behalten sollen und ich hätte mehr Geld für mich verdienen sollen. Das wäre besser gewesen. Ich habe viel zu viel Zeit für den Herrn gegeben. Ich hätte mehr Zeit für mich selber gebraucht. Ich bin mir ganz sicher, dass das keiner sagen wird. Ganz sicher nicht, im Gegenteil. Wir werden alle sagen, hätte ich doch noch mehr für meinen Herrn getan. Hätte ich doch nun nur alle meine Räume des Lebens Gott zur Verfügung gestellt. hätte ich doch mehr für meinen Herrn gelebt und weniger für mich selber. Den größten Segen haben wir für uns, je mehr Raum wir unserem Herrn geben. Mit dem, was wir Jesus geben, brauchen wir nicht bescheiden zu sein. Denn unser Herr ist nicht bescheiden mit uns. Er gibt uns über alle Maßen, so wie dieser Frau. Er schenkt uns voll ein. Er gibt immer mehr, als wir ihm gegeben haben. Deshalb gibt es nichts Besseres, als ihm so viel wie möglich zu geben. 2. Könige 4, Vers 4. Und geh hinein und schleus die Tür hinter dir zu mit deinen Söhnen und geusen alle Gefäße, wenn du sie gefüllt hast, so gib sie hin. Sie ging hin und schloss die Tür hinter ihr zu samt ihren Söhnen, die brachten ihr die Gefäße zu, so goss sie ein. Die Frau geht in ihre Kammer, sie schließt die Tür hinter sich zu, um alleine mit Gott zu sein. Denn die Sache mit unserem Herrn ist eine persönliche Beziehung. Wenn du Jesus nur von unseren Gottesdiensten und Versammlungen kennst, dann kennst du ihn eigentlich überhaupt nicht. Das Wichtigste und am meisten umkämpfte ist die Zeit, die wir alleine mit unserem Herrn verbringen. Wir alle haben unsere Anfechtungen und Kämpfe und Niederlagen und Schwierigkeiten in unserem Glaubensleben. Das hört nie auf, das ist normal. Aber dann ziehen wir uns zurück. Wir lesen unsere Bibel, weil die Bibel unsere geistliche Nahrung ist und weil wir sonst verhungern. Und dann beten wir am besten auf Knien zum allmächtigen Gott. Und dann sagen wir ihm, was uns auf dem Herzen liegt, wie wir es dem besten Freund sagen. Und dann überlassen wir alles Jesus, der versprochen hat, für seine Kinder zu sorgen. In der persönlichen Beziehung mit Jesus schmecken und sehen wir, wie freundlich der Herr ist. Sehr liebevoll und sehr freundlich. Die Frau war in ihrer Kammer mit ihren Söhnen alleine. Elisa war nicht dabei. Und dann hat der Herr alle ihre Gefäße gefüllt. Unser Herr hat sie reich gesegnet, als sie mit ihrem Herrn alleine war. Wie oft haben wir das schon erlebt, dass Jesus uns Kraft und Freude schenkt, weil wir über seinem Wort gesessen sind und gebetet haben. Das ist stärker und kräftiger als alles, was du in dieser Welt erleben kannst. Gottes Segen ist durch nichts zu ersetzen. Gottes Gegenwart ist gewaltig, auch emotional. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir das erleben und erfahren. Als die Frau in der Kammer war, die Tür zugeschlossen hat, ist das Wunder der Ölvermehrung passiert. Es hat damit angefangen, dass sie zum Herrn geschrien hat. Und dann hat Jesus sie überschüttet mit seiner Liebe und seinem Segen und seiner Gegenwart. Was für eine Freude, was für ein Wunder. Deshalb gehe in deine Kammer, geh in dein Zimmer, mach die Tür zu, damit dich nichts mehr ablenkt. Mach das Handy aus. Nur noch du und dein Herr. Und dann passiert etwas, weil der Herr dich gerne segnen und erfüllen möchte. Und dann Vers 6. Und da die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, lange mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stund das Öl. Das heißt, alle Gefäße waren voll. Und es floss kein Öl mehr aus dem Krug, den sie Gott zur Verfügung gestellt hatte. Alle Krüge waren randvoll. In keinem Krug gab es mehr Platz. Das muss eine riesige Menge Öl gewesen sein. Unser Herr beschenkt uns immer über alle Maßen. Er schenkt uns immer mehr, als wir erwarten. Schade, dass wir das oft nicht glauben. Interessant ist die Aufforderung der Frau an ihren Sohn, lange mir noch ein Gefäß her. Das ist auch eine Frage an dich und mich. Wo sind unsere leeren Gefäße? Wo sind die Menschen, auch unter uns, die sich vom Herrn gebrauchen lassen und erfüllen lassen und ihm Zeit widmen und verstanden haben, dass das wichtiger ist als alle Arbeit, als alles, was wir sonst tun? Wo sind die Menschen, die Jesus wirklich den ersten Platz geben? Wo sind die Gläubigen, die sich Jesus zur Verfügung stellen? Es braucht nur ein leeres Gefäß, damit Gott wirken kann. Und wisst ihr, es geht nicht um die Art des Gefäßes, um die Perfektion des Gefäßes, sondern es geht um die Frage, wie viel Jesus erlaubst du in deinem Leben? Wie viel Raum gibst du ihm? Wie viel behältst du für dich zurück? Was wir brauchen, ist mehr Jesus und weniger uns. Sonst nichts, wirklich. Und wenn du von Jesus gefüllt werden möchtest, dann musst du all den Müll, der sich angesammelt hat, immer wieder entsorgen und ausleeren. Und die Frage ist immer, wo hat es noch Platz? Wo kann ich Jesus noch mehr Raum geben? Wo gibt es die Möglichkeit, noch mehr für Jesus und weniger für mich selber zu leben? Ich frage dich, hat der Herr Raum über dein Privatleben, über deine Wünsche, über deinen Geldbeutel, über deine Pläne, über deine Lust, über deine Hobbys, über deine Zeit? Hat der Herr Zugang zu all diesen Räumen oder gibt es Bereiche, in die er nicht rein darf? Weil du glaubst, dass du es besser selber machen kannst. Kann der Herr in deinem Leben aufräumen, dich verändern? Kann er dich mit seiner Gegenwart und seinem Segen erfüllen? Die Frage muss sich jeder selber beantworten. Und diese Frage ist so wichtig für mich und für dein Leben. Als die Frau erkennt, was Gott für ein Wunder getan hat, bedauert sie, dass sie nicht noch mehr Gefäße hatte. Öl war zu dieser Zeit das Wertvollste, was es gab. Das, was Jesus uns geben möchte, ist wertvoller als alles, was diese Welt zu bieten hat. Deshalb werden wir am Ende unseres Lebens ganz sicher nicht bedauern, dass wir Jesus nicht mehr vertraut haben und uns ihm nicht mehr zur Verfügung gestellt haben. Unser Herr hat genug Öl. Er hat Segen genug. Das Problem ist nicht das Öl. Das Problem ist dein Gefäß. Gott drängt sich nicht auf. Er füllt nur das aus, was wir ihm geben. Deshalb gib ihm dein Leben, dein ganzes Leben, alle Lebensbereiche. Er wird sie füllen. Er wird dich zu seiner Ehre gebrauchen. Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 6, ich meine aber das, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Wenn wir uns Jesus ganz zur Verfügung stellen, dann wird unser Herr das ausfüllen mit seinem überwältigenden Segen. Johannes 14, 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebet, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott und Jesus werden Wohnung bei dir machen, bei uns machen. Was für ein unfassbares Versprechen. Deshalb räumen wir den Müll weg. Stellen wir uns ihm zur Verfügung. Geben wir Jesus die erste Priorität. Bitten wir ihn, uns zu helfen, nach seinem Willen zu leben. Lesen wir noch den letzten Vers in unserem Text. Wir wissen, dass alle Gefäße mit wertvollem Öl gefüllt waren. Und dann lesen wir in Vers 7, und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nähret euch von dem Übrigen. Die Frau hatte ein großes Wunder erlebt. Aber deshalb wurde ihre Schulden nicht vergessen. Das Prinzip ist klar. Bezahle deine Rechnungen und begleiche alles, was offen ist. Schaue, dass dein Leben in Ordnung kommt. Und Gott wird dafür sorgen, dass seine Kinder am Ende immer noch genug haben. Es ging bei dem Segen Gottes nicht darum, dass die Frau reich wurde, sondern unserem Herrn ging es zuerst darum, dass er ihr aus ihrer existenziellen Not heraushalf und dann sorgte er dafür, dass sie ohne Sorgen weiterleben konnte. Mehr brauchen wir auch nicht. So wie es David im Psalm 23, Vers 1 sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das glauben wir. Unser Herr versorgt uns. Es wird uns nichts mangeln. Mit dieser Zuversicht leben wir auch. Unser Herr kümmert sich um die Namenlosen, um die Nobodies, um die, die nichts gelten in dieser Gesellschaft, so wie die Frau in unserer Geschichte. Und er schenkt uns voll ein, so wie wir es im Psalm 23, Vers 5 lesen. Und der Herr gibt uns alles, damit wir in ihm das Leben und volle Genüge haben. Und Jesus gibt dir nicht irgendein Leben. Er schenkt uns das Leben, sagt die Bibel. Das wirkliche Leben. Das Leben, das über den Tod hinaus noch gilt. Das gesegnete Leben. Das erfüllte Leben. Das Leben in der Nähe Gottes. Aber wir müssen es wollen. Wir müssen uns Jesus zur Verfügung stellen. Alle Räume, alle Lebensbereiche. Und allen Müll wegräumen, der ihm im Weg ist. Damit er uns segnen und so seine Ehre gebrauchen kann. Was für eine tolle Geschichte. Der Herr schafft mit denen, die nichts haben, aber bereit sind, das Letzte, was sie haben, Jesus zu geben. Das ist das Prinzip Jesu. Probieren wir es aus. Es lohnt sich, ihm das zu geben, was wir haben. Auch wenn es in unseren Augen wenig ist, unscheinbar, völlig unwichtig. Denn unser Herr liebt es, aus wenig viel zu machen und aus großer Not einen großen Segen zu schenken. In Jesu Namen. Amen. Jesus, ich danke dir für diese ermutigende, wunderbare Geschichte von dieser namenlosen Frau. Sie war so verzweifelt. Und sie hat das Letzte, was sie hatte, dir gegeben. Und du hast sie reich gesegnet. Herr, gib uns diesen Glauben, dieses Vertrauen in dich, du der allmächtige Gott. Jeder von uns in seiner Situation. Wir wollen dir das Wenige geben oder das Viel oder was auch immer geben, was wir haben. Wir wollen uns dir ganz zur Verfügung stellen, dass du uns gebrauchst, Herr. Herr, wir sehnen uns nach diesem Leben. Gib uns Mut, dir wirklich zu vertrauen. Amen.